ARD. Glaube in der säkularen Welt. Unter diesem Titel stand ein bemerkenswerter Vortrag beim Evangelischen Kirchentag in Hannover in der vergangenen Woche. In vieler Hinsicht befinden sich die Kirchen gerade im Übergang. Eine Kirchenmitgliedschaft ist heute bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Im Gegenteil, rein zahlenmäßig sind Christen auf dem Weg in die gesellschaftliche Minderheit. Der evangelische Theologieprofessor Thorsten Dietz wünscht sich deshalb von seiner Kirche eine neue Betriebslogik. Der christliche Glaube mit seiner 2000-jährigen Geschichte habe weiterhin eine große Kraft, um Menschen Orientierung und Halt im Leben zu geben. Allerdings müssen Christen gerade als Minderheit der Versuchung widerstehen, den Glauben gegenüber einer gottlosen, einer bösen, säkularen Welt in Stellung zu bringen. Thorsten Dietz entfaltet die verschiedenen Zugänge für einen Glauben in der säkularen Welt am Beispiel seiner eigenen Glaubensgeschichte.
Ich möchte tatsächlich jetzt mal erzählen, wie hat mir Kirche eingeleuchtet? Wie kam ich dazu? Und ich möchte so erzählen, dass es meine Geschichte ist, ich gleichzeitig aber auch in meiner Geschichte so ein bisschen rausgeklaut habe, wo ich denke, das ist schon nicht untypisch, es ist zumindest global. Etwas, was Menschen heute auch anziehen kann. Es ist ein Typ von Glaube. Dann werde ich einen zweiten Strang erzählen und dann noch einen dritten und dann schauen wir mal. Für mich ist Kirche in einer bisschen witzigen Konstellation spannend geworden. 1989 war ich ja Atheist, so, ne? Und ich fand es im Westen auch eine gute Idee. Ich habe in Gelsenkirchen erlebt, das soll nicht alles entschuldigen, aber manches. Ich hatte in Gelsenkirchen so das Gefühl, die gerechteste aller Welten ist es nicht. Du, mir ist das bei Schalke 04 immer klar geworden. Ne? Kaum hast du einen, der den Ball öfter trifft, als dass er drüber haut. Zack, ist der bei Bayern. Ne? Zack, hatten die mehr Geld, ist er weg. Habe ich gedacht, das kann doch nicht sein irgendwie. Ne? Warum haben wir so komische Straßen und mein Onkel sitzt arbeitslos zu Hause? Und ich dachte, der Sozialismus ist eigentlich schon die Wahrheit. So, ne? 1989 war aber ein schlechtes Jahr, an den Sozialismus zu glauben irgendwie. Ne? Also viele haben da gute Erinnerungen dran. Ich habe so ganz komische Gefühle gehabt in der Zeit. Ich habe mir auch gedacht, also ich habe schon auch daneben gelegen und bin religionsoffen geworden. Erst habe ich angefangen zu meditieren und so. Ich hatte Grund, ich wollte Seelenruhe und so. Ich dachte, Buddhismus ist ja auch eine Form von Atheismus. Und der Jesus, der war auch ein Soze irgendwie. Ne? Also irgendwie war es auch ein Linker und so. Gar nicht alles schlecht am Christentum. Ist was dran. Und habe mich auf die Suche gemacht, das ist eine lange Geschichte, gesucht. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich bin 1991 auf dem Kirchentag im Ruhrgebiet gewesen. Da war man abends immer sehr müde. Ne? Man ist sich die Füße platt gerannt und so. Hab aber für mich in Erinnerung, ich war nicht glücklich damals auf dem Kirchentag. Weil ich das Gefühl hatte, ich sitze hier auf so Papphockern, so da saß man, die knickten manchmal ein, das war nicht so leicht und so. Und es wurden politische Fragen diskutiert. Und mein Gefühl damals war, was die Mehrheit hier will, ist mir super sympathisch. Ich bin eigentlich ganz dabei. Und ich habe immer so versucht, wach zu bleiben, mich manchmal gekniffen und so, weil ich gedacht habe, ist ja der Kirchentag. Die werden doch von Gott her irgendwas sagen. Die werden sagen, was der Glaube, was Gott, was Jesus, was die Bibel in all diesen Fragen bringt. So. Aber zack, war die Veranstaltung vorbei. Und da kam ich nicht gut mit klar irgendwie, ne? Wo ich dachte, kann vielleicht auf dem Kirchentag ein bisschen mehr Kirche vorkommen. Was glaubt ihr denn? Was ist Gott? Wer ist Jesus? Ich war damals auf der Suche nach einem Glauben, der anders ist. Nach einem Gott, der nicht aufgeht in den politischen Fragen, nein, der anders ist. Nicht in Politik drin, nicht in Gesellschaft drin, sondern eine andere Welt. So eine andere Kraft, eine andere Realität. Gibt's das oder gibt's das nicht? Das war so meine Hoffnung in Kirche. Treffe ich da eine andere Welt oder eigentlich nicht? Kann ich eigentlich jetzt doch wieder, was weiß ich, Sozialismus, der nächste Versuch oder so, wird schon klappen beim nächsten Mal in 70 Jahren. Warten wir mal ab. Ich habe damals viele Vorbilder gesucht. Ich habe jetzt mal eins mitgebracht, denn wie funktioniert Suche nach Glaube? Es ereilt einen. es trifft ein. So mit 17, 18 hätte mir jemand gesagt, du wirst mal Christ werden und du wirst in Kirchen reden, würde ich sagen, ja, und die Drogen tun dir gar nicht gut, hör auf damit. Ne? Also doch, ich hab das hinter mir und ich habe viel gelesen, und, Religion ist Opium des Volkes. Und, also ich war von mir selbst auch schockiert, dass ich mir vorstellen konnte, religiös zu werden. Für mich war nur die Frage, wie könnte das aussehen? Wie könnte es aussehen, zu glauben? Ich habe hier ein Buch mitgebracht, es ist eine neue Ausgabe. Damals ist mir so ein Buch in die Hand gefallen. Dietrich Bonhoeffer war damals schon ein Name, jemand, der sich für Menschen einsetzt, als es wirklich viel kostet und den Preis auch bezahlt. Und das aus einem christlichen Glauben heraus tut, ja, das suche ich. Mir ist damals eine Briefsammlung in die Hand gefallen, Briefe aus dem Widerstand. So, und ich habe diese Briefe damals gelesen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Warum? Weil ich mehrfach bei diesen Briefen und beim Lesen weinen musste. Ich komme jetzt aus einer Welt, wo das was bedeutet, war so Jugendliche Kirchen und so, und hatte eine Sozialisation, in der irgendwie klar war, also wenn du dir einen halben Finger abschneidest, darfst du auch mal weinen. In Ordnung, kann passieren und so, aber normalerweise Jungs weinen nicht. Ich musste bei diesen Briefen weinen, weil sie mich so bewegt haben, erschüttert haben. Helmut James Graf von Moltke, Kreisauer Kreis, Form des Widerstands, haben überlegt, was man gegen Hitler und darüber hinaus tun kann, Pläne gehabt für ein nachfaschistisches Deutschland, kam vor den Volksgerichtshof, wurde zur Todesstrafe verurteilt, schreibt letzte Briefe an seine Frau, Frau und Kinder. In diesen Briefen beschreibt er, was passiert ist. Er beschreibt, wie er in der Haft eine ungeheure Glaubensvertiefung erlebt hat. Er beschreibt das so: Gott lässt mich in unerhörter Tiefe den Abschiedsschmerz und die Todesfurcht und die Höllenangst erleben, damit das auch vorüber ist. Dann stattet er mich mit Glaube, Hoffnung und Liebe aus, mit einem Reichtum an diesen Dingen, der wahrlich überschwänglich ist. Und ja, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, gibt's das noch? Gibt es das nur bei Nazis im KZ oder kann man sowas finden? Ein Glauben, der größer ist als die Angst, die Lebensangst, die Todesangst. Nun, er beschreibt das so, er schreibt seiner Frau einen segnenden letzten Brief. Ich sollte wohl der Lasten gedenken, schreibt er ihr, die jetzt auf dich fallen. Ich vermag's nicht. Ich kann dir nur eines sagen, wenn du das Gefühl absoluter Geborgenheit erhältst, wenn es der Herr dir schenkt, was du ohne diese Zeit und ihren Abschluss nicht hättest, so hinterlasse ich dir einen nicht konfiszierbaren Schatz, dem gegenüber selbst mein Leben nichts wiegt. Und ich dachte, ja, aber das schreibt man doch nicht einer Frau, die Witwe wird, die ihren Mann verliert, die mit Kindern allein klar muss, kommen muss in einem weltkriegszerstörten Land. Das macht man doch nicht. Und dann dachte ich, ja, aber wenn du das schreiben kannst und wenn du inmitten des absoluten Grauens eine solche Gewissheit hast und einen solchen Trost und eben ein solches Gefühl absoluter Geborgenheit, was dir kein Nazi wegkonfiszieren kannst, dann hast du was, dann hast du was gefunden. Und für mich war das Lesen und eine ungeheure Sehnsucht zu spüren nach einem solchen Glauben eins. Für mich war der Weg zum Glauben beides das Wachsen dieser Sehnsucht und das Gefühl zunehmender Ergriffenheit von einem solchen Trost, einer solchen Geborgenheit und einer solchen Gemeinschaft mit Gott. Und so wie er das im Brief beschreibt, so dieses Entdecken, Gott ist in Jesus Christus mitten in dieser Welt, in all ihren Abgründen, das waren für mich Durchbruchserfahrungen und für mich war das Christwerden. So, und das war für mich Glaube. Und kann sagen, bis heute, das ist keine Lebensphase, dass ich sagen würde, so einen Glauben habe ich damals gefunden, irgendwann habe ich den dann vom Hof gejagt oder so, nein. Aber es hat sich schon auch was bei mir entwickelt. weil ich gemerkt habe, ein solcher Glaube kann schwierige Nebenwirkungen haben. Ich kann das von mir selbst so beschreiben. Für mich war dieses Glauben finden, Glauben entdecken, mich an Gott klammern, mich an Jesus Christus festkrallen, irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, genau, und das sollte die Kirche machen. Und was die beim Kirchentag da machen mit ihrer Politik und ihrer ganzen Verweltlichung und ihrer Säkularisierung, ja, das führt doch in die Irre. So was brauchen doch die Menschen. Die Menschen brauchen doch Halt am Abgrund. Sie brauchen doch etwas, womit sie leben und sterben können, egal was passiert. Das heißt, ich habe es ja am Anfang beschrieben, es gibt Glaube ohne säkulare Welt. Für mich war das am Ende dieser Phase so ein Ideal. Ich möchte in einer nicht weltlichen Kirche sein. Ich möchte einen Glauben haben, ich möchte mit Gott und Christus verbunden sein, gegen alle Welt. So, das war für mich der Punkt. Ich habe auf diesem Weg entdeckt, wie dieses Bedürfnis nach Gewissheit, nach Klarheit und Eindeutigkeit bedrohliche, bedenkliche Konsequenzen haben kann. Nämlich dann, wenn man dieses Eindeutigkeitsgefühl glaubt, übertragen zu können. Auf alles, was man denkt, auf alle Moral, auf alle politischen Fragen, auf alles, was einen beschäftigt, dass man im Grunde ständig die Dinge in Schwarz und Weiß einteilt. Hier ist Glaube, das ist Unglaube, das ist Kirche, das ist Welt, das ist Christentum, das ist der große Abfall, das ist die Wahrheit, das ist die Verführung. Und habe je länger, je mehr entdeckt, das ist etwas, was uns gerade von diesem Jesus Christus auch wegführen kann. In dieser Phase ist mir Dietrich Bonhoeffer, und jetzt sind wir irgendwann im 21. Jahrhundert, ne, war Dietrich Bonhoeffer für mich eine Entdeckung. Ich habe Dietrich Bonhoeffer schätzen gelernt als Mann des Glaubens und hatte immer das Gefühl, und dass die Kirche und die Theologie, den sie politisch auslegt, das ist ein tragisches Missverständnis. Bis ich gemerkt habe, Bonhoeffer ist ein Weg gegangen. Er ist ein Weg gegangen und er hatte Phasen, wo er mir in meiner ersten Glaubensbegeisterung ein großes Vorbild war. Ein sehr auf Jesus konzentrierter Glaube, ein sehr leidenschaftlicher Glaube, aber auch ein sehr absoluter Glaube im kritischen Gegenüber zu allem. Dietrich Bonhoeffers große Frustration im Dritten Reich und der bekennenden Kirche war ja, wie stark Kirche in so einem Schwarz-Weiß-Denken befangen sein konnte und nicht merkte, was für eine Bedrohung der Faschismus ist und wie sehr es doch nötig ist, sich jetzt auch mit anderen Menschen, mit atheistischen, mit linken, mit sozialistischen, mit jüdischen Menschen, mit wem auch immer, zusammenzufinden und sich für andere einzusetzen. Glaube ist immer nur dann christlicher Glaube, wenn er Einsatz für andere ist. Er beschreibt das so als Perspektivwechsel, die Welt sehen zu lernen aus der Perspektive der ausgeschalteten, beargwöhnten, machtlosen, unterdrückten und verhöhnten, der Leidenden sehen gelernt zu haben. Das war für ihn nötig. Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Für andere da sein, das ist das, was Jesus auszeichnet. Christlicher Glaube muss doch sein, teilnehmen an diesem Sein Jesu. Ich habe das schubweise entdeckt, dass der Weg zu Jesus eine große Kraft und eine große Freude und tiefe Geborgenheit vermitteln kann. Aber wenn man diesen Jesus in den Bibelgeschichten verfolgt und sich das so anschaut, der ist ja immer unterwegs. Es ist ja gar nicht so, dass er irgendwo in der Wüste so ein Zelt gebaut hat und gesagt hat, Leute, die auch die Welt hassen, kommt zu mir, dann hassen wir sie gemeinsam und dann machen wir es uns richtig schön. So richtig schön und für uns. Und manchmal missionieren wir Leute da draußen, dass die es auch schön haben. Und sonst ist uns eigentlich egal, was die da machen. Egal, ne? Wenn da irgendeiner arm ist oder hungert oder schlecht drauf oder so, ja. Der soll auch zu uns, der soll auch da, wenn der glaubt, dann spürt er das gar nicht mehr. Für mich waren es verschiedene politische Fragen, wo ich gemerkt habe, eine Kirche, ein Christentum, was nicht an der Seite derer steht, die in dieser Welt unter die Räder kommen, ist nicht wirklich bei diesem Jesus. In der Welt, wo ich gelebt habe, habe ich gespürt, du kannst sehr viel Zugehörigkeit und Geborgenheit und Dabeisein erleben. Es darf dir eine Sache nicht passieren. Du darfst nicht queer sein. Das darfst du nicht. Sobald du sagst, ja, ich glaube auch und Jesus und so, und ich habe jetzt übrigens auch gemerkt, dass ich ja offenbar auch schwul bin und so, aber ansonsten alles, die Welt ist fortan nie wieder dieselbe, du bist nicht mehr dabei. So, diese christlichen Kreise, wo du nicht queer sein darfst, habe ich kennengelernt. Ich habe vorhin Kirchentag 1991 erzählt, wie es mir da so ergangen ist, wo ich nicht glücklich war und so und irgendwie vermisst habe, dass es um Gott geht. Ich war dann lange nicht auf dem Kirchentag. Der erste Kirchentag, wo ich wieder war, war 2015 in Stuttgart. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich damals ins queere Zentrum ging, so. Und das war eine Welt, ja, wo ich sonst Glauben gelernt habe, hat man immer viel Schlimmes und Schreckliches gehört und so. Für mich war das damals eine tief berührende Erfahrung, in einer Gemeinschaft zu sein, wo niemand Angst haben musste dafür, dass er anders liebt als andere. Das Gefühl, alle dürfen dazugehören, alle dürfen gemeinsam anders sein, war für mich eine zutiefst berührende Erfahrung. Und das ist etwas, ich habe das dann in verschiedenen Bereichen für mich durchdekliniert, wenn wir nicht alle gemeinsam anders sein dürfen und können, dann können wir auch nie sicher sein, dass wir dazugehören. So, wenn es doch am Ende daran hängt, du gehörst dazu, wenn du richtig denkst, wenn du richtig lebst, wenn du nicht falsch fühlst, wenn du so, wenn du dies, wenn du das, dann haben wir das mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht zu Ende erfahren, durchdacht, beherzigt. So, ich habe zwei Richtungen beschrieben. Ich habe eine Richtung beschrieben, Glaube als Geborgenheit. Man könnte andere Begriffe nehmen. Ich denke, viele Menschen suchen bei Zeiten etwas, was ihnen Halt gibt. Trost, Schutz, Stabilität, Verlässlichkeit. Viele, viele Christinnen und Christen weltweit sind in Christentümern, wo ihnen diese Sehnsucht gestillt wird, wo sie einen Glauben erfahren, der Halt gibt und Geborgenheit und Ordnung und Stabilität und Autorität. Und das ist kann eine große Gnade sein und es kann eine große Gefahr sein, wo dieses Ordnungs- und Autoritätsdenken einen solchen Glauben korrumpiert. Auch eine Politik der Ordnung und der Autorität und der Macht und der Stärke haben zu wollen. Ich habe einen anderen Weg beschrieben, einen Weg, wo Glaube immer heißt, ja, aufzubrechen, gesandt zu sein, an den Ungerechtigkeiten dieser Welt zu leiden, nicht Geborgenheit zu suchen, um von dieser Welt Ruhe zu haben, sondern aufzubrechen und in dieser Welt zu helfen, zu dienen, mitzuleiden, sich einzusetzen, für andere einzutreten. Für mich war es irgendwann mal hilfreich zu sagen, was machen wir denn mit diesen Gruppierungen? Und es ist völlig klar, dazwischen ist viel. Es gibt nicht solche Christinnen und solche. Dazwischen gibt es ganz viele. Aber es gibt schon so einen gewissen Sog, dass man sich so ein bisschen zuordnet, dass man eben für oder gegen, mit oder nicht, dass man gegen den Kirchentag ist oder für den Kirchentag. Ah, da ist ja viel drin. William James hat mir damals sehr geholfen durch diese Unterscheidung. Es gibt einmal Geborene und zweimal Geborene. Er sagt das als Psychologe und meint damit Folgendes. Es gibt Menschen, für die Glaube, ja, Bestandteil ist, das haben die eigentlich immer schon. Sie haben es mitbekommen und es begleitet Sie und Sie sind darin groß geworden. Für Sie ist Glaube und Weltorientierung eng verbunden. Für andere ist Glaube eine einschneidende Entdeckung, eine zentrale Erfahrung. Sie konzentrieren sich darauf, sie fokussieren sich darauf. So, was macht man mit diesen Gruppen? Muss das ein Gegeneinander sein? Was ich bei James so spannend fand, ich habe meine Erfahrung wiedergefunden. Ich bin ein typisch zweimal Geborener. Ich bin nicht reingewachsen ins Christentum. Ich habe es mit Pauken und Trompeten irgendwann entdeckt und mit Tränen und mit Begeisterung und Halleluja, Amen. Oh, und das Ganze, was man so ein bisschen aus dem Fernsehen bekommt, nur nicht ganz so bekloppt vielleicht. So, nein, und William James steht für einen Entwurf. Es muss kein Gegensatz sein. Menschen könnten begreifen, dass es beide Zugänge, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Ich glaube an eine Zukunft der Christenheit, wo es beides geben wird. Zwei Formen, sich bewusst und deutlich, ja, so zu positionieren, zu sagen, ich bin Christin, ich bin Christ, weil für mich mit Jesus unterwegs sein bedeutet, ich bin in ihm geborgen. Oder weil für mich Christin heißt, ich möchte mich einsetzen für Gerechtigkeit in dieser Welt, für andere. Mir ist die Umwelt wichtig. Ich will eine Zukunft für alle, mit allen, wo wir gemeinsam anders sein können. Ich glaube, dass diese beiden Zugänge neben und miteinander leben können und es auch noch lernen. Eine letzte Beobachtung, also ja, es gibt diese verschiedenen Formen, Glaube zu leben, und es gibt noch was. Es gibt diese große Indifferenz, dass viele sagen, ja, schön, aber eigentlich, wenn es das ohne Kirche gäbe, wäre noch schöner. Eigentlich wünsche ich mir spirituell, also ich wünsche mir auch Moral und so, aber Kirche kann ich nicht, will ich nicht. Ich kann es nicht, ich kriege da Pickel. Und es gibt ja auch die ganzen Geschichten und sexualisierte Gewalt und ich will einfach eine kirchenfreie Spiritualität. Ich glaube, das muss in jener Thematik bei uns auch ein bisschen mitlaufen. Man kann sagen, und das ist sehr ungerecht, und es ist sehr ungerecht auch, dass die Medien, also die 739. Entgleisung von irgendeinem Präsidenten auf einem anderen Kontinent auf Seite 1 pappen, und wenn da mal 100.000 Menschen friedlich feiern, diskutieren und schöne Sachen machen, ja, egal, ne, egal. Ah, Merkel war da, ah, die lebt noch, ja, schön, der Rest ist egal und so. Es ist ungerecht. So, und ich persönlich würde aber auch sagen, also wir einigen uns darauf, ist ein bisschen ungerecht, ne, dass die Leute uns so abschreiben. Es kränkt uns auch. Und dann vielleicht auch sagen, gesamtgeschichtlich nicht unverdient. So, die Menschen können und wollen das nicht mehr. Und wenn man sie fragt, haben sie Gründe. Sie haben Gründe. So, und wenn Sie dann von Kreuzzügen und Hexen und sexualisierter Gewalt reden, müssen Sie nichts erfinden. Ich glaube, dass wir diese Kirchenaversion und Religionsindifferenz der Menschen als Gottes Wort an uns ernst nehmen müssen. Wir müssen lernen, uns auch ein bisschen mehr zu relativieren, mehr zu schämen. Auch die Erfahrung zu machen, dass Beschämung nicht zerstören muss. Man kann durch Beschämtheit auch reifen und wachsen. Ich glaube, dass wir Kirchenaversion lernen müssen, als etwas zu akzeptieren, was uns hilft, uns selbst zu relativieren. Die Buntheit und Vielfalt von spirituellen Suchbewegungen, die wir heute erfahren, hilft uns zu sagen, und wir sind Kirche und wir sind mit Jesus unterwegs und für uns ist irgendwas mit Gott und Evangelium zentral. Und wir sind nicht mehr die Mitte der Gesellschaft und wir sind Menschen neben Menschen und wir können und wollen mit vielen anderen Wege suchen, wie Menschen Halt finden, Wege suchen, wie Gerechtigkeit möglich wird und Räume suchen und gestalten, in denen wir gemeinsam anders sein können, miteinander und mit allen, die dabei sein wollen. Vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit.
Glaube in der säkularen Welt. Das war der Vortrag von Professor Thorsten Dietz, den er am Donnerstag beim Evangelischen Kirchentag in der Marktkirche von Hannover gehalten hat. Thorsten Dietz lehrte Theologie in Marburg und arbeitet bei der Evangelisch-Reformierten Kirche der Schweiz. Er ist Podcaster und einer der Mitinitiatoren der theologischen Internetplattform Worthaus.